Und damit herzlich willkommen zu Sendepause Fehlanzeige.
Intim. Ich kann es leider dieses Mal nur so sagen.
Ja, ich war auch, deswegen musste ich gerade so ein bisschen lachen. Ja, wir haben es uns jetzt leider nicht auf diversen Sprachen übersetzen lassen, weil wir machen ja quasi heute eine kleine Reise durch Afrika.
Ja, sozusagen. Also es ist so, ich habe schon öfter mal drüber nachgedacht, dass wir über dieses Format doch eigentlich mal sprechen könnten, aber ich habe es dann auch immer wieder verdrängt und so ein bisschen vor mir hergeschoben und dachte mir, ich weiß nicht, es ist glaube ich nicht angenehm oder es ist auf jeden Fall nicht wholesome, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber irgendwie gehört es halt auch dazu.
Es gehört dazu und tatsächlich finden wir heute den Spin, also kurzes Update für euch, wir reden über Amore unter Palmen. Der Untertitel ist übrigens Fremdenverkehr und mehr.
Und Moment, mehr mit, ich habe das nicht gesehen, glaube ich.
Nee, tatsächlich nicht mit EE. Aber das, ach Anja, du drehst doch schon wieder die Uhr eine Stunde nach vorn. Ja, gut.
Schön wär's, dann hätten wir schon hinter uns.
Aber ATV hört uns ja ab und zu. Liebes ATV, Fremdenverkehr und mehr, bitte einen Notgroschen für Anja Rützel. Das wäre sehr nett. Ein Handgeld, genau, ein kleines Handgeld. Oder auch eine kleine Einladung nach Wien mit ein paar schönen Übernachtungen, sagen wir
oder
nicht nein.
Oder ein Manner-Paket.
Ja, oder Anja vielleicht bei Tinder-Reisen.
Ich hab nicht, du brichst ab, deine Verbindung ist sehr schlecht. Oder was ich auch ganz gern mag, sind diese
Jokes. Dieser Joke ist mittlerweile auch, der funktioniert nicht mehr, Anja. Die Anmeldung ist schon raus.
Ich bin doch schon angemeldet bei der Bachelor-Staffel mit Paul Janke. Ich kann auch nicht überall mitmachen. Nein, bin ich nicht in Wahrheit.
Was eine Laura Blond kann, kannst du auch.
Du hast ganz kurz überlegt, ob es stimmt.
Nee, aber ich fänd's witzig.
Ja, ja auch. Und ich mag, was ich auch noch mag, sind diese Schokoschirmchen, die es in Österreich gibt. Die liebe ich auch sehr. Also nur zur Info.
Ja. Gut zu wissen.
Also, Amore unter Palmen. Und warum haben wir es uns jetzt angeguckt? Weil es fällt, es ist...
Weil ihr es wolltet. Weil uns mehrere Nachrichten erreicht haben, dass Manuela von Forsthaus Schlampensau jetzt in dieser Sendung geheiratet hat.
Genau. Und das ist ja überhaupt ihr Claim to Fame gewesen. Amore unter Palmen. Und wenn ich sage, es gehört dazu, dann meine ich, es gehört dazu zum Genre Reality-TV und Trash-TV. Und eigentlich gehört es aber natürlich nicht zu den Formaten, die wir jetzt unbedingt besprechen. Und de facto gehört sogar zu den Formaten, die ich mich weigere, zum Beispiel, wenn ich für den Spiegel schreibe. Oder das heißt weigere. Ich sage, ich möchte es nicht machen. Und dann muss ich es auch nicht machen.
Aber weißt du, als wir das erste Mal reingeguckt haben, da war ich ja auch so ein bisschen, ich komme jetzt gerade nicht aufs deutsche Wort, appalled. I was appalled. Ich war etwas entsetzt.
Ich wollte dir gerade als Alternative offended anbieten. Das ist
Ich meine, wir waren schon lange nicht mehr im Ausland.
Bald.
Aber es ist ja so, dass wir Manuela und auch ihren Bruder Christian im Forsthaus Schlampensau ja schon auch irgendwie lieb gewonnen haben. Und deswegen finde ich, guckt man jetzt auch so ein bisschen mit anderen Augen drauf. Und je nachdem, was für ein Paar wir uns angucken. Ja, nee, eigentlich sind die Männer immer das Problem.
Nee, es ist überall ein Problem. Also, wir sagen mal, um was es geht.
Genau.
Amore unter Palmen folgt österreichischen Frauen mittleren Alters.
Sind das eigentlich, also in der Folge, wir gucken uns Folge 7, Staffel 8 an, sind es immer Frauen oder sind es auch mal Männer?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe...
Schreibt es uns in die Kommentare. Kannst du das mit österreichischem Dialekt sagen?
Nein.
Okay, stellt euch vor. Schreibt uns in die Kommentare.
Es sind auf jeden Fall quasi Menschen aus Österreich, reisen in ferne Länder. Und die haben vorher quasi schon, also soweit ich das jetzt weiß, korrigiert mich, vielleicht gab es da auch eine Genese. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte, das ist jetzt gar nicht Recherchefaulheit in dem Fall, sondern ich wollte mich einfach nicht so gern zu intensiv damit befassen. Ich sag's frei heraus in dem Fall. Mhm. Soweit ich das weiß, haben die diese Menschen quasi schon kennengelernt, vorher entweder im Urlaub oder auf Dating-Plattformen und reisen jetzt quasi in deren Heimat, um zu gucken, ist dieser Flirt denn auch, hat er auch in der sogenannten Wirklichkeit oder mindestens im Reality eine Chance, einen Bestand. So ist es.
Eine Frage. Glaubst du, dass die Leute dafür Geld bekommen?
Ich glaube, sie kriegen ein bisschen was. Ich glaube, dass die nicht viel, also ich glaube, die kriegen...
Alle ProtagonistInnen.
Ja.
Und ein bisschen was für Deutschland würde ja vielleicht für jemanden, der in Ghana lebt oder in Uganda, sehr viel Geld sein.
Ja, ich weiß nicht, wie viel, es würde mich interessieren, wie viel die Leute vor Ort bekommen. Also die Männer, die da treffen, jetzt ja. In unserem Fall.
Falls ihr da irgendwelche Infos habt, wirklich.
Das würde mich wirklich sehr interessieren. Also sag mal so, es ist eigentlich genauso, wie ihr euch das jetzt vorstellt, wie so ein Format ist. Es ist schon quasi ja in naher Verwandtschaft mit so Schwiegertochter gesucht. So ein bisschen so angesiedelt, ne? Also wenn wir es in ein Regal einsortieren würden, würden wir es eher in so ein Regal einsortieren. Von der Machart, also auch in der Art und Weise.
Sie führen aber die Leute nicht so vor, finde ich. Die Leute führen sich selbst vor.
Na, es gibt einen Anruf, da ruft eine Frau ihre Reisebegleitung an und da werden die ganze Zeit wirklich ganz komische Fotos von ihr reinmontiert und so weiter. Und es ist so ein Format, finde ich, das unterstelle ich jetzt einfach mal, wenn da einer Protagonistin irgendwo die Hose platzt, weil sie beim Minigolfspielen einen zu großen Ausfallschritt gemacht hat, dann wird es nicht rausgeschnitten.
Nee, absolut. So. Das stimmt. Aber das würde bei Kampf der Reality Stars auch nicht rausgeschnitten.
Ja, aber da käme noch ein Pup oder ein Boing-Geräusch oder ein adäquates Geräusch noch dazu, glaube ich.
Ja, okay.
So meine ich. Also es ist natürlich viel zu humanistisch gedacht, zu denken, so ein Reality-Doku-Format oder wie man es nennen möchte, soll auch seine Protagonisten, Protagonistin irgendwie auch ein bisschen in letzter Instanz vor sich beschützen oder zumindest nicht vor sich beschützen, aber vielleicht manchmal sagen, jetzt, also ne, zum Beispiel legendär bei Schwiegertochter gesucht ja die Sache, wo irgendjemand da Spaghetti Bolognese vom nackten Bauch des anderen gegessen hat oder sowas, ne?
Ja.
So krass ist es jetzt hier nicht, aber ich finde es schon.
War das nicht Frauentausch? Wahrscheinlich bei Frauentausch auch.
Ja, oder ja, diese ganzen Erdbeerkäse-Protagonistinnen und so weiter. Naja, wir gehen vielleicht mal rein. Was soll das Rumgedruckse? Oder?
Du hast absolut recht. Die Stimme ist uns wenigstens wieder vertraut, denn es ist die typische ATV-Off-Stimme. Und es geht auch direkt los mit den Worten. Erst Euphorie, dann Ernüchterung, denn tatsächlich wird in dieser Folge 7 der Staffel 8 doppelt geheiratet. Wir sehen als erstes Bettina und Dennis, die in Uganda ihre gemeinsame Zeit genießen. Die liegen am Pool und sie möchte wissen, wie er sich denn so die Zukunft vorstellt.
Genau, man muss vielleicht sagen, Bettina ist 57 und Dennis ist 30.
Und da muss dein kleines Herz doch wenigstens schon wieder aufgegangen sein, denn Dennis ist der Meinung, das hat nur Gott unter Kontrolle. Es ist was Spirituelles, wie auch ihre Begegnung. Keiner konnte ahnen, dass sie sich hier kennenlernen.
Und ich finde es so krass, dass sie im ersten Moment ja sagt, wie wird denn unsere Zukunft sein? Und da denkt man ja, naja, wie geht unsere Beziehung jetzt weiter? Und die nächste Frage von ihr ist dann aber doch schon etwas nüchterner, bleiben wir in Kontakt? Also da ist der Maßstab, es changiert immer so zwischen, es ist jetzt hier die große Liebe oder hoffentlich beantwortet er wenigstens meine E-Mails, wenn ich wieder in Österreich bin oder so.
Es wird auch relativ schnell deutlich, auf was die Liebe basiert. Also obwohl Bettina dann auch sagt, ich genieße jede Minute mit Dennis, dass ich ihn berühren kann. Und er sagt dann auch, er ist süchtig nach ihr. Sie findet, er ist eine Stütze. Und dann sehen wir aber auch so einen Zusammenschnitt ihrer früheren Zusammenkünfte und erfahren, dass sie ihm schon relativ viel geschenkt hat, unter anderem eine Silberkette.
Ja, und das finde ich aber auch tatsächlich irgendwie alles schon ganz schlimm montiert.
Ja, natürlich.
Also das ist so dieses, die Off-Stimme sagt dann so, er wusste gleich, was er an ihr schätzt und dann Zoom auf die Kette.
Silberkette. Und er sagt so, I love silver.
Ja. Und das ist natürlich schon wieder direkt full on rassistisches Klischee und rassifizierte Klischeeisierung dieser Leute. Mhm. Und das ist, natürlich erwartet man das eigentlich so, aber ich war doch relativ überrascht, ich war nicht relativ überrascht, aber ich fand es schon trotzdem ein Schocker, weil ich so lange nicht mehr so ein Format geguckt habe, wie schnell das dann kam. Weil ich will jetzt wirklich nicht, also die Formate, die wir gucken, das ist ja, haben wir ja auch schon festgestellt, da wird ja auch nicht immer allzu menschenfreundlich mit den Leuten umgegangen. Aber so dieses Full-on drauf und vor allen Dingen von jemandem, wo ich so denke, der hat ja gar keine Kontrolle darüber. Jetzt hier.
Der wird Dennis. Das auch wahrscheinlich nie sehen.
Eben. Weißt du, wenn jetzt sich irgendjemand in einem deutschen Trash-Format schlecht dargestellt fühlt, dann macht er eine Insta-Story oder so. Der ist dem Ganzen ja ausgeliefert. Also Stichwort, was in dem Format ja auch einfach krass zutage tritt, und zwar die ganze Zeit sind so diese unterschiedlichen Machtverhältnisse und so weiter. Ja.
Ja. Und tatsächlich möchte er auch von ihr wissen, ob er sie denn besuchen kann. Sie sagt, es ist nicht einfach. Ich bin sehr überrascht, dass sie sagt, es würde 14.000 Euro kosten für ein Visum mit den ganzen Behörden. Ich habe keine Ahnung, wie man auf so viel Geld kommt.
Ja.
Aber sie würde es versuchen. möchte aber dann auch wissen, ob sie denn im Gegenzug dann auch eifersüchtig sein muss. Hm. Also da ist natürlich auch wieder diese große Schere, diese große Altersschere. Und man hat jetzt auch nicht wirklich das Gefühl, dass er körperlich ihre Nähe sucht.
Naja, es ist halt auch so absurd zu sagen, im ersten Moment, so, mit welchem Ausfallschritt kommen wir zu, bleiben wir denn in Kontakt, zu muss ich mir Sorgen um andere Frauen machen, weißt du? Also da gibt es ja noch ganz viel dazwischen, zu sagen, du musst hier monogam leben. Also es ist ja einfach, da kommt es einem ja schon völlig absurd vor an diesem Punkt.
Ja, es gab wohl irgendeine Situation in einem Friseursalon, wo Dennis auf eine junge Frau getroffen ist und er hat dann aber gesagt, es sei nur eine Kollegin oder sowas. Bettina sagt dann auch, sie vertraut ihm, sie können ihn ja immer erreichen, wobei er sie meistens anruft. Hm. Aber sie könnten ja auch spirituell eine Langzeitbeziehung führen, ohne ständig Sex zu haben. Hm. Und Dennis findet auch, es geht ums Herz und nicht um Sex. Hm. Und er wird die Zweisamkeit vermissen. Das ist halt immer so ein bisschen dieses Warmhalten.
Ja, es sind auch so die Dinge, die man leicht sagt, wenn die Abreise schon terminiert ist. Und es ist alles, es wird einem halt auch die ganze Zeit suggeriert. Es bleibt einem auch gar keine andere Lesart übrig. Also ich finde, das Format, das spielt ja mit seiner eigenen Schizophrenie. So, das tut ja immer so, als wäre es Liebe oder könnte es auch Liebe sein, aber immer auch mit diesem leichten Thrill zu sagen, ja, oder guckt mal, denkt ihr nicht auch, dass die eigentlich in Wahrheit alle verarschen? Das ist jetzt ja nicht, wir fahren jetzt dahin und entlarven irgendwelche Scammer. Zumal das ja, wie ich habe schon gesagt, das ist ja einfach eine Unterstellung zu sagen, es muss immer so sein, dass, ne? Also weil es tut romantisch, aber flüstert hintenrum, guck mal, die merkt's nicht und ihr merkt's aber alle. Wir merken's alle, aber die Frau merkt's nicht. So.
Und da frage ich mich, wenn es ja schon 8 Staffeln gibt und ich glaube, viele dieser Frauen sind auch schon seit mehreren Staffeln dabei und werden auch teilweise schon mit ihren Liebhabern, ich weiß nicht, ob das immer neue Liebhaber sind, aber die werden ja teilweise auch schon länger begleitet. Und da frage ich mich dann halt, die haben sich ja dann auch schon gesehen. Also siehe Beate bei Schwiegertochter gesucht, ich meine, die wurde ja auch immer und immer wieder vor die Kamera gezerrt.
Ja.
Also nimmt man sich dann selber so nicht wahr oder?
Ich glaube, dass die das dann nicht so ein Problem sehen. Ich glaube, die gehen ja auch mit einer anderen Prämisse daran. Sonst würden sie da in the first place ja eigentlich auch schon gar nicht mitmachen. Mhm. Naja, gut.
Also ich muss sagen, die nächsten finde ich, da scheint das irgendwie schon sehr, ein bisschen klarer zu sein.
Ja, wobei, also wir können ja erzählen, also das ist eben, ne, wir sehen...
Wir kommen immer wieder zurück zu den Paaren.
Genau, es ist gibt Petra, die aber quasi nur eine Begleitperson ist für Manuela, also nicht die uns bekannte Manuela, eine andere Manuela, es ist, wir befinden uns in Jamaika und Manuela ruft also aufgeregt bei Petra an und sagt, der Romario muss zum Zahnarzt und sie muss kommen, also die Freundin muss kommen und helfen und mit zum Zahnarzt fahren.
Was man schon mal nicht versteht.
Nee, warum? Also ich weiß nicht, ob quasi nur sie ein Auto hat, die Freundin, ein Leihauto, oder man weiß es nicht so recht.
Ja.
Und dann fährt die dahin.
Ist schon total genervt, sagt immer, ich wollte mal chillen. Ja. Auch so ein Wort, was eigentlich gar nicht zu ihr passt, aber sie wollte chillen.
Der sogenannte dringliche Zahnpatient kocht aber gerade und ist eigentlich, also wirkt jetzt auch nicht so leidend und es wird gerade aufgetischt und gegessen.
Genau, also er hat kein Problem zu essen und auch frittierte Kochbananen zu essen, aber er ist sehr wortkarg. Also in den Interviews redet er, aber mit der Manuela redet er nicht, weil er eigentlich gar keinen Bock auf die hat und sie scheinen sich auch gestritten zu haben am Vortag.
Genau, und da ging es wohl offensichtlich darum, also wir kriegen so ein paar Rückblenden und man kann sich sehr halbwegs zusammenreimen, dass Manuela ihn quasi angegangen hat, dass er nicht arbeitet und quasi kein Geld beitragen würde und die Freundin Petra fragt dann Manuela, ja, wer wird denn das wohl bezahlen, die Zahnarztbehandlung, sagt Manuela, ja, naja, sie halt. Und dann unterhalten sie sich halt so quasi, finde ich auch irgendwie ganz unangenehm, auf Deutsch über ihn, während er da steht und kocht. Mhm. Und dann wird also quasi eigentlich suggeriert, weil auch mit einer Bauchbinde zu Manuela steht dann, also Manuela, Spitzname Zahnversicherung, wird so eingeblendet. Also es wird suggeriert, er will die da schröpfen und Geld abziehen. Und umgekehrt, und das ist halt genau schon wieder das Problem, dass das ja alles das ist ja eine koloniale Perspektive, die da eingenommen wird. Also so die Europäerin kommen und beurteilen und bewerten und tschatschen und begehren und sowas alles. Mhm. Man könnte ja diese ganze Geschichte auch mal aus der anderen Sicht erzählen, weil natürlich die Frauen wollen ja auch was von diesen Männern.
Genau. Wie wäre es denn, Anja, wenn wir einfach die Paare, weil in der Sendung wird ja immer wieder zwischen den Paaren hin und her gesprungen, wenn wir die Geschichten einmal zu Ende erzählen. Ja. Also Bettina und Dennis, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Mario, Petra und Manu.
Das sind ja teilweise sehr kleine Sprünge immer nur.
Ja.
Ja, lass uns das so machen.
Ja, also wie du gerade schon sagtest, also klar, die Frauen wollen auch was von den Männern, denn beispielsweise fragt Petra Manu dann auch, ob sie denn auch Sex haben.
Sie fragt, ich habe es mir zumindest aufgeschrieben, weil ich so bemerkenswert fand, war schon mehr mit Zärtlichkeit? Und dann sagt Manuela, Geschlechtsverkehr. Und dann fragt Petra nach, war es okay? Und dann sagt Petra so, und dann hat offensichtlich der Romario ein Kind, das da einfach quasi noch...
Nee, die Manu hat ihr Kind mit, oder?
Ist das das Kind von der Manu?
Ich habe das Kind nicht gesehen.
Da war ein Kind.
Ich dachte, das wäre Manus Kind.
Es ist auf jeden Fall ein Kind, liegt vor. Ich weiß nicht, wem das Kind gehört. Also es ist jetzt, wo du sagst, ist es wahrscheinlich vielleicht doch Manus Kind. Es ist auf jeden Fall ein Kind, das mit in der Hütte quasi übernachten muss. Und deswegen müssen sie beim GV einfach... ruhig sein und auch immer wieder kurz mal innehalten, wenn das Kind erwacht. Und es klingt einfach wie ein absoluter Albtraum für alle Beteiligten.
Ich frage mich auch, wo das Kind liegt, weil sie sagt, es liegt nicht bei ihnen, es liegt im Nebenraum. Aber man sieht in dieser Hütte überhaupt keinen Nebenraum.
Ja.
Und da könne man halt, Zitat, nicht alles machen, was man sonst macht, weil das Bett so laut ist.
Ja. Ja.
Ja, also irgendwann... können sie dann auch zum Zahnarzt. Der Zahnarzt ist dann auch da. Jetzt wissen wir nicht, wie viel das insgesamt kostet, weil ich nicht weiß, wie Jamaican Dollars irgendwie umgerechnet sind. Aber die Kosten belaufen sich auf 15.000 Jamaican Dollars und Röntgen kostet auch nochmal 2.000.
Soll ich mal schnell nachgucken? Komm, ich guck mal schnell
nach. Ja, schau doch mal nach. Das finde ich doch vielleicht ganz gut.
Oder ich mache Recherche.
Und das ist aber für Manuela okay, weil sie sagt, sie hilft gerne. Sie darf ja immerhin auch beim Schlafen. Da muss sie ja nichts für zahlen. Da haben wir uns was eingebrockt.
Wir haben uns was eingebrockt. Ihr habt uns was
eingebrockt. Ihr habt uns was eingebrockt.
Ich wollte gerade sagen, es sind 93 Euro. Naja, mein Gott.
Ja, aber für den natürlich.
Ich weiß. Ich gehe jetzt von Ihrer Perspektive aus.
Ja, wobei 93 Euro für viele Leute auch sehr viel Geld
sind.
Frau Rützel.
Ja, nein, ich meine im Sinne von...
Hol doch nochmal deine goldenen Crocs raus und zeig sie mir.
Nein, ich meine im Sinne von, man wird hier abgezockt oder so.
Ja,
weißt du, so meine ich
jetzt. Ja, naja.
Ja.
Für jemand, der nichts hat...
Ich finde da beim Zugucken, und gerade solche Fragen, genau, weißt du, solche Fragen stellt man sich ja, oder das sind ja Themen, die einem so hochploppen, wenn man das anguckt, ne?
Mhm.
Und denkt, also natürlich, also für ihn, wenn man so guckt, wie er so lebt, ist es bestimmt wirklich sehr viel Geld. Und dann ist es aber so, das ist ja dann nicht irgendwie so der reine Gedanke, ich helfe jetzt diesem Mann und gebe ihm das Geld für seine Zähne. So ist es ja nicht. Und dann immer kann das gar nicht einfach so angucken und mir überlegen, was ich dazu denke, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss mich die ganze Zeit immer schon dagegen stemmen, gegen die Lesart, die einem so untergejubelt werden soll oder so. Das ist ganz schön anstrengend, finde ich.
Ich habe jetzt gerade mal eingegeben, was man in Jamaika so durchschnittlich verdient.
Ja.
So. Also der Durchschnittsverdienst in Jamaika liegt je nach Quelle aktuell bei 150 bis 220.000 jamaikanischen Dollar. Das sind zwischen 950 und 1.400 US-Dollar pro Monat. Aber was ist denn der Medianlohn? Oder Medianlohn?
Na, ist es nicht der durchschnittliche einfach? Ach so, nee, das ist noch was anderes. Ich weiß es aber gerade nicht. Ist noch was anderes. Mhm.
Weil da steht, der Medianlohn liegt deutlich niedriger, eher bei 500 bis 650 US-Dollar. Und da würden natürlich dann 93 Euro wieder ziemlich reinhauen.
Man muss ja auch gar nicht nachgucken, weil ist der Streit handelt doch auch davon, dass er nicht arbeitet und so.
Ah ja, stimmt.
Also insofern,
hast du recht.
Ja, aber weißt du, das macht das Ganze, das sind einfach diese alten Formate. Ich habe ewig schon nicht mehr Bauersucht Frau geguckt. Ich weiß nicht, ob sich da... Bauersucht Frau. Ist auch nicht so ganz weit weg. Aber so, ich habe schon natürlich ewig nicht mehr Schwiegertochter gesucht und dieses Ganze...
Gibt's ja nicht mehr.
Ja, oder dieses... gibt doch aber doch so andere, wo sie so rumfahren und Frauen suchen. Gibt's das auch nicht mehr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sowas... Das kommt mir
so vor... Dein RTL 2.
Ich habe die Anteile abgestoßen. Das kommt mir vor wie aus so einer ganz alten Vorzeit. Und man denkt ja immer, es hätte sich alles schon etwas weiterentwickelt. Und deswegen... ist es einfach so, unangenehm anzuschauen. Auf der anderen Seite aber können wir sich jetzt fragen, warum guckt ihr es denn an und warum besprecht es dann? Ich finde, das ist trotzdem wichtig, drauf zu gucken, was Leuten so serviert wird und was viele Leute einfach so mit der Rezeptionsrichtung annehmen.
Und ich war sehr überrascht, als ich mit einer österreichischen Freundin vor 3 Tagen telefoniert habe und sie mir gesagt hat, dass sie das wirklich auch guckt.
Ja.
Und da reden wir von einer Frau in der zweiten Lebenshälfte, ja, die das wohlwollend schaut,
ja,
oder interessiert schaut, gar nicht werten.
Ich finde, man kann ja vieles interessiert gucken, aber ich finde, es muss einem immer klar sein, eigentlich ist es total trivial, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich vielen, die das sich angucken, nicht bewusst, dass es immer eine Perspektive ist und wie anders das Ganze aussehen würde, wenn man das aus Perspektive der Männer zum Beispiel sehen würde, wie die das finden.
Ich habe aber beispielsweise, wenn wir uns jetzt unsere Manuela angucken, gar nicht so ein schlechtes Gefühl.
Nee.
Also irgendwie wirkt das doch sweet. Also unsere Manuela ist in Gambia, die ist ja auch schon 53 und kommt zu ihrer Trauung ins Standesamt. Also da muss man auch das Standesamt kurz erklären. Das ist eigentlich ein sehr großer, halboffener Raum mit so Bürostühlen und einem improvisierten Schreibtisch. Und ihr Bruder Christian, den wir aus Forsthaus Rampensau kennen, ist auch dabei. Und sie trägt ein weißes Prinzessinnenkleid, also findet sich auch wunderschön. Und Christian findet sie auch wunderschön, hat so ein kleines Krönchen und einen Schleier und so ein Collier. Also so, wie man sich eben eine Prinzessinnenbraut vorstellt.
Ja.
Als kleines Mädchen.
Ja.
Oder?
Jetzt weiß ich, wie sich Prinzessin Diana gefühlt hat, ungefähr, wie sie in die Kirche gelaufen ist. Und das, also zumindest sie hat sich das, glaube ich, so vorgestellt.
Ja.
Und ihr gleich Angetrauter, Sanna, ist 38.
Genau. Und Sanna liest dann auch sein Ehegelübde vor. Da bekommt er ein bisschen Hilfe beim Vorlesen, weil, wie Manuela sagt, er ist ja nur 5 Jahre zur Schule gegangen. Aber Manuela tut sich auch ein bisschen schwer, weil sie ja Englisch sprechen muss. Und Sanna hofft, dass Gott diese Ehe segnet und sie für immer hält. Und ich glaube ihm das in diesem Moment.
Ja, aber wie soll das denn rein praktisch aussehen?
Naja, natürlich.
Also es ist so, es wirkt sehr
naiv.
Es ist alles schon eigentümlich anzugucken.
Ja.
Zumindest habe ich in dem Fall, das kommt mir nicht so grob vor, sage ich jetzt mal. Das andere kommt mir oft irgendwie einfach auch sehr grob vor. Und das könnte ich mir so denken, dass Manuela das wirklich glaubt und er vielleicht schon auch am ehesten von allen Männern würde ich denken, dass das irgendwie auch so ein bisschen so ein Match ist, dass er das vielleicht auch glaubt. Am ehesten.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie die auch Englisch sprechen. Also Manuela, man hat das Gefühl, die ist in einem Reggae-Song.
Ja.
Alles, also jeder Satz wird beendet mit yeah, yeah, yeah. Später eine, die rollt immer das R, auch eben wie man in afrikanischen Ländern oft Englisch spricht. Also es werden dann Ringe ausgetauscht. Auch da, ne, muss Manuela erstmal lernen, es ist ja in diesem Land die andere Hand als in Europa. Und dann dürfen sie sich endlich küssen und Sanna küsst Manu, wie sie findet, innig. Es sind zwei kleine.
Ja, aber es ist vor allen Dingen auch der zweite Anlauf, weil beim ersten Mal küsst er sie durch den Schleier hindurch, weil ihm nicht klar war, dass man erst den Schleier zurückschlägt und so.
Ja.
Und Christian findet, es ist wie im Film. Ne?
Ja, Christian ist über alle Berge, nee, nicht über alle Berge, was? Ist hier over?
Over the moon.
Over the moon, genau, über alle Berge.
Oh. Ja. Also das ist noch was, ich glaube, ich kann es auch deswegen so gut angucken, weil Körperlichkeit nicht thematisiert wird.
Wie meinst du das?
Den Manuela-Abschnitt. Ich finde, es ist diese Hochzeit, weil bei der Hochzeit selten GV eine Rolle spielt. Also beim unmittelbaren bei der Eheschließung als solcher selten. Mhm. Mir ist es irgendwie immer unangenehm, wenn es zu, also zum Beispiel, wenn wir jetzt im nächsten Paar in Kenia Elisabeth und Bernhard im Bette vorfinden und sie schon ächzt, dass es doch so heiß wäre und wie die Nacht wohl war. Das finde ich einfach unangenehm.
Dann gibt's aber danach noch ein großes Fotoshooting für Manu und Sanna.
Zum Glück bei Manuela, nicht bei denen im Bett.
Ja, am Strand. Und es wird für sie getrommelt. Und sie stehen unter so einem Bogen, der mit Palmenblättern geschmückt ist. Und Sanna freut sich, dass alle mit ihnen feiern. Also ungefähr 5, 6 Leute sind da. Mhm. Und Christian vergewissert sich dann auch nochmal bei Sanna, dass er auch auf seine Schwester aufpasst. Sonst kommt der Sheriff. Aber Sanna betont nochmal, diese Hochzeit ist für immer. Und Christian nennt ihn auch das schwierig?
Sehr schwierig. Sanna Banana. Also es geht gar nicht. Es geht einfach gar nicht.
Aber das versteht er natürlich gar nicht.
Ja, aber dann muss man es ihm sagen. Das ist so dieser Unbeholfenheitsrassismus, würde ich es vielleicht mal nennen oder so. Mhm. Also weißt du, wo man so denkt, man muss es ihm einfach mal erklären, wenn er es nicht selber merkt und weiß.
Das stimmt.
Und nicht, also vielleicht eher erklären als ausstrahlen. Also ich finde schon grenzwertig, wie er so ein bisschen, also, aber es ist vielleicht auch die Art von Christian mit, vielleicht würde er einfach auch mit Europäern so reden, aber dieses, du musst gut aufpassen auf die Manuela, sonst kommt der Sheriff, das ist schon auch
das
so.
Das hat ja auch was Koloniales.
Extrem. Also das ist schon auch, wie er mit ihm spricht. Also so nach dem Motto, als wäre er schwer von KP oder so, das ist schon, gut.
Christian trommelt dann auch noch ein bisschen mit. Da hat mir der Blick des Trommlers sehr gut gefallen, weil der, glaube ich, einfach nur gedacht hat, White Man can't jump.
Ja.
Und dann gibt's erstmal einen fetten Joint auf die Hochzeit und Manuela beendet diese Sequenz mit den Worten Happy Married. Yeah.
Und sie, ich mochte, also irgendwie habe ich einen Softspot für Manuela, aber ich fürchte, der könnte sich sehr, sehr schnell in Luft auflösen, wenn der nicht mehr wüsste über, oder wenn man mehr hören würde über, wie sie das alles so kommentieren würde oder denken würde. Aber sie sagt, sie kommt sich in dem Hochzeitskleid vor wie ein Zuckerl, weil sie so eingepackt und eingeschnürt ist. Ja.
Jetzt kommen wir zu Elisabeth 49 und ihrem Bernhard, der ja, weißt du, wie alt er ist?
Nee.
Der scheint aber eher so in ihrer Altersrange zu sein.
Ich würde jetzt schätzen, vielleicht höchstens 10 Jahre jünger oder so.
Ja, das gefällt, also tatsächlich habe ich bei denen am wenigsten Schmerzen, weil die alterstechnisch einfach am nächsten dran sind. Die heiraten tatsächlich schon in 2 Tagen, denn sie muss zurück und arbeiten. Sie hat einen Sonderurlaub bekommen und sie haben wohl sehr lange geschlafen. Und dann ist die Frage, ob sie frühstücken oder Mittagessen wollen. Und sie hat am Vortag Semmelknödel gemacht und möchte saurer Knödel machen. Hast du schon mal saure Knödel gegessen? Wie hat sie es beschrieben? Das sind eigentlich angebratene Knödel mit einer Essigwurst.
Ja.
Was ist eine Essigwurst? Ist die in Essig gekocht?
Ja, nee, die ist, glaube ich, so einfach so mariniert. Ich glaube, die ist einfach so, wie man Wurstsalat macht.
Esse ich nicht.
Naja, ich auch nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach so, dass du die in Scheiben schneidest. Also, ich kenne es halt von Thomas Bernhard. Ich habe ja ein Kochbuch mit den Rezepten aus den Büchern von Thomas Bernhard.
Aha.
Ich liebe natürlich Thomas Bernhard, aber das habt ihr euch schon gedacht. Und dann nimmt man, glaube ich, so eine Fleischwurst und schneidet die in Scheiben und macht halt so ein Essig-Öl-Dressing mit Betonung auf Essig.
Ah,
und tut, glaube ich, auch Gurkel, saure Gurkel tut man da, glaube ich, noch reinschneiden. Tut man noch reinschneiden, vor allen Dingen Rützel reiß ich doch zusammen.
Ich kenne nur so saure Linsen mit Knackwurst, aber da sind, glaube ich, die Linsen eben mit Essig angemacht. Und nicht die Wurst selbst. Er lernt tatsächlich auch Deutsch. Bernhard soll ihr nämlich dann erzählen, was sein Lieblingsgericht ist auf Deutsch. Hackfleisch mit gekochtem Reis.
Ja.
Was?
Ja, dann muss er so vor, dann führt sie, dann muss er so, wird er so abgeprüft. Wo ich denke,
aber die ist so stolz auf ihn.
Ich denke, red du doch in seiner Sprache mal. Das wird man
da
auch gerne mal hören.
Absolut recht.
Das kann er doch auch mal fragen. Und das passiert eben nie. Es würde niemals passieren, dass Bernhard mal sagt, so, und jetzt sagst du mir nochmal, wie heißt denn mein Lieblingsgericht in meiner Sprache? Jetzt habe ich es in deiner Sprache gesagt.
Genau. Naja, wenn es doch nur das Lieblingsgericht wäre. Sie sagt aber dann ja auch noch, ob er sich an die 3 berühmten Worte erinnere. Und er kommt nicht drauf. Und er kommt nicht drauf. Und er kommt nicht drauf. Und dann sagt Bettina ihm's vor. Ich? Und er kommt nicht drauf. Und dann sagt sie es ihm auf Englisch. I love you.
Ja.
Ja. Dann kann er es tatsächlich einmal wiederholen, aber österreichisch war wohl das schwierigste Wort für ihn.
Ja.
Da sagt er nämlich immer Ostrich, Vogelstrauß, das finde ich ganz süß.
Sie essen dann die Knödel und sprechen, also sie spricht das an, wie denn die zukünftige Rollenverteilung nach ihrer baldigen Ehe, also die jetzt hier ansteht, ist. Und dann sagt er eigentlich erstmal gar nichts, sagt, das ist jetzt auch eine heikle Frage, sie wird es dann ja auch sehen, sie wird es schon merken. Er druckst so ein bisschen und sagt, dass sie wird schon sehen, wie es dann ist. Wenn man dann zusammenlebt, dann merkt man es ja. Und dann sagt sie aber, weil die haben sich auf einer Dating-Plattform also kennengelernt. Und da hätte er in seinem Profil irgendwie gehabt, dass er submissive women sucht, also unterwürfige Frauen.
Und sie war geschockt, als sie die Übersetzung gesehen hat.
Wo ich so denke, aber but why? Schreibt man dann da? Weil sie ja auch sagt, sie war immer die Dominante in ihren Beziehungen und sowas.
Das wäre einfach von Gott so gegeben.
Also sie stellt sich das nicht so vor und er versucht es dann irgendwie ganz komisch zu definieren. Und er versteht unter submissive bereit sein, kontrolliert zu werden. Und klingt es nicht wie ein Kleinmädchentraum, frage ich euch da.
Ja.
Es ist ja ein völliger Albtraum.
Was heißt das denn? Also heißt das, er muss ihren Handy-PIN wissen und sie muss immer das Handy rüberreichen? Oder was heißt kontrolliert werden?
Ich glaube, es ist das Modell, es ist Modell Petrovic, einfach im weitesten Sinn.
Dabei wirkt der so weich eigentlich,
ja,
oder?
Nee, auf mich eigentlich nicht so. Also ich finde das...
Naja, aber in der Szene hat doch eigentlich sie die Überhand.
Ja, weil sie halt, ja, weil es so gefilmt ist irgendwie.
Ja.
Aber
ja.
Ich finde, wie er da sich so rumdrückt und der sagt ja natürlich nicht, wir haben natürlich bisschen gleichberechtigt, wir teilen uns die Aufgaben oder, weißt du, das ist schon alles so.
Elisabeth möchte zu einem Mann aufschauen, aber ohne, dass er stärker ist.
Ohne, dass er größer ist, sagt sie auch. Wo ich so denke, aber wie funktioniert es dann? Also wie gucke ich zu jemand auf, der gleich groß, wie gucke ich zu jemand auf, der auf Augenhöhe mit mir ist?
Man kann ja einen Partner auch für etwas bewundern. Aber so meint sie es, glaube ich, nicht.
Nee, aber zu jemandem aufsehen ist ja mehr als, ich finde, der kann so toll Oboe spielen. Oder, und ich finde, der kann so toll mit Buchhaltung umgehen. Oder, wofür ich Männer so bewundere. Oder whatever. Ich glaube, die meint es schon prinzipiell. Also, das finde ich auch irgendwie eigenartig. Es ist,
auch die Szene danach, ne? Sie verkosten ja dann den Kuchen. Also, sie gehen dann eben Kuchen verkosten. Und da ist sie relativ schnell dabei zu sagen, sie liebt den Passionsfruchtkuchen. Und sie möchte auf jeden Fall, dass es eben dieser Maracuja-Kuchen wird. Sie entscheidet und füttert ihn dann auch. Frage ich mich dann schon, wer ist denn hier unterwürfig?
Ich glaube, dass es viel ist vor Kamera und...
Das habe ich mir auch gedacht.
Weißt du?
Ja. Das Kamerateam ist sicherlich auch männlich, bin ich mir relativ sicher in solchen Ländern.
Es ist die ganze Zeit eine Mischung. Ich gucke das an mit einer Mischung aus, ich check's nicht so richtig, ich würde gern mehr wissen und um Gottes Willen, ich will auf keinen Fall mehr wissen. Ich springe eigentlich die ganze Zeit beunruhigt zwischen diesen beiden Polen hin und her. So.
Du kannst mehr wissen. Du kannst dir Folge 9 angucken und Folge 10.
Ich glaube eher nicht.
Also, aber ich würde gerne mal von euch wissen, ob ihr diese Sendung schon länger verfolgt.
Ja.
Wenn ja, wie nehmt ihr sie wahr? Und tappen wir gerade komplett im Dunkeln oder sind wir etwas auf der Spur?
Schreibt uns gerne eure Meinung dazu und ob es da schon irgendwelche, was weiß ich, Skandale gab oder was. Also ich bin prinzipiell interessiert, aber ich würde es lieber von euch erfahren, als weiter zu gucken. Ich finde halt, es ist die ganze Zeit, denke ich mir, es ist so ein Mix aus so ein bisschen Auswanderer-Schmonz. Es ist so ein bisschen gut bei Deutschland-Vibes auch, wie die sich so das Leben dort vorstellen, so, finde ich.
Ja.
Dann so ein bisschen Pseudo- Dating-Kitsch und aber auch die ganze Zeit immer auf dem Sprung mit einem Fuß schon in der Scam-Doku oder so. Also es ist so ein unheiliger Mix aus verschiedenen Genres.
Hast du über die Missbrauchsvorwürfe bei Married at First Sight UK gehört?
Nein.
Ja, also Hochzeit auf den ersten Blick ist wahrscheinlich den meisten von euch ein Format, das bekannt ist. Ne, es ist ja relativ simpel, wie auch voyeuristisch. Man nimmt zwei Fremde von einem Expertenteam auf Kompatibilität hin ausgewählt und stelle sie einander erstmals vor dem Altar vor, wo sie sich in einer nicht rechtskräftigen Hochzeit das Ja-Wort geben. Fand ich auch interessant, dass es nicht rechtskräftig ist. Ich dachte, das wäre anders.
Ja.
Das Paar reist dann in die Flitterwochen, teilt wochenlang ein Zimmer in einer WG von gleichsam zusammengewürfelten Paaren, die dort täglich ihre Beziehungen analysieren. Und mittlerweile kann da aber eine ganze Menge schiefgehen, wie jetzt rauskam, denn in der britischen Version der Show sei es in mindestens zwei Fällen zu Vergewaltigungen und in einem dritten zu nicht einvernehmlichem Sex gekommen.
Krass.
Das hat jetzt
sehr
die BBC
krass
berichtet.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja.
Und die Polizei bittet jetzt weitere ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die während der Dreharbeiten zu der Show sexuellen Missbrauch erlitten, sich zu melden. Ja, es ist wohl tatsächlich die erste Show, bei der Teilnehmerinnen sexuelle Übergriffe während der Dreharbeiten melden,
krass,
in Großbritannien.
Sehr krass. Ja. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, man muss jetzt gar nicht unbedingt die anderen Plots noch so weiterführen, oder?
Na, ich fand halt die eine Geschichte noch ganz krass, dass sich die Frau da einfach auch so überhaupt nicht hinter ihre Tochter stellt. Also das fand ich so wahnsinnig abgebrüht. Da gibt es eine 7-fach-Mama Michaela, die ist 42 und ist mit ihren beiden Töchtern in Ghana bei ihrem Lover Promise, die eine Tochter ist 18, das andere Kind ist noch ein Säugling, also ist noch auf ihrem Arm. Und Lover, Promise vermisst einen Ring und wirft der Tochter vor, dass sie diesen Ring geklaut haben soll. Die fand den Ring wohl ganz schön und hat ihn fotografiert. Und seit sie ihn fotografiert hat, findet sie diesen Ring nicht mehr. Und ich finde es einfach krass, dass diese Mutter überhaupt nichts für ihre Tochter tut. Ja. Und die einfach da so alleine stehen lässt. Ja. Und im Endeffekt kommt raus, dass sie den Ring einfach im Regal ein Stockwerk höher ja. abgelegt hat.
Aber es ist alles auch gleich so, da wird halt auch schon wieder so viel mit so rassistische Klischees bedient, ne? Sozusagen der Mann, der schwarze Mann, der dann da irgendwie direkt poltert und irgendwie die Tochter falsch verdächtigt, und das ist alles so Verhältnisse sind, wo man denkt, das ist gleich wieder so laut und Geschrei und die Tochter schließt sich da ein und das ist ganz schlimm.
Na, sie kriegt die Tür nicht auf, sagt sie.
Ja, aber sie schließt sich erst ein und dann kann sie sie nicht mehr aufmachen.
Ach so. Ja. Okay, gut. Edgy Badge.
Und dann aber auch, dann gibt's ja noch das Paar, das dann noch dieses, ich weiß gar nicht mal, welches Paar das ist, das dann noch ein quasi eine Organisation besucht, die sich für Kinder einsetzt, die auf der Straße leben.
Das sind Bettina und Dennis, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Nicht mehr, ja, das finde ich, wie fandst du das?
Ich fand's auch schräg, weil auf einmal ist so ein komischer Perspektivenwechsel. Auf einmal werden die rührseligen Streiche ausgepackt, auf einmal. Mhm. Als Hintergrundmusik, und dann ist es auf einmal so, ach ja, es könnte eigentlich gut sein, aber ich finde das auch alles so voyeuristisch, und dann kommt die weiße Frau, die dann sich gleich in die Mitte stellt und die dann gleich mit den Kindern, also nee, sie wird von den Kindern in die Mitte gezogen, aber sie stellt sich mit in den Kreis. Das ist mir alles unangenehm, einfach, muss ich sagen. Also ich kann da auch gar nicht mit einem mit Good Face, wohlwollendem Auge drauf gucken. Ich finde, an dem Punkt wollte ich nur noch, dass es endet, einfach.
Er ist halt selber auf der Straße aufgewachsen, und deswegen stellt er ihr diese Organisation vor, weil die sich um Straßenkinder kümmert und ihnen eine Ausbildung oder eine Schulausbildung ermöglicht. Und sie ist, im Endeffekt muss man auch sagen, weiß ich gar nicht, ob sie sich so für die anderen Kinder interessiert oder ob sie einfach nur stolz ist, dass ihr Mann da ein Gospel singt.
Ja, und es ist am Ende, ist das Format nicht glaubwürdig an dem Punkt. Das will uns nichts erzählen über schwierige Verhältnisse oder irgendwie was. Also das ist ja alles nur ein Vehikel in dem Moment auch. Also insofern.
Es ist heute eine kürzere Folge.
Ja, man muss es trotzdem mal angucken, finde ich. Das ist genau so, wie es also.
Die Zeit, die ihr jetzt habt, könnt ihr euch das angucken.
Genau.
Auf Join.
Also ihr müsst euch das jetzt nicht angucken, aber ich meinte Mann, nee, stimmt, im Sinne von uns. Also ihr sollt euch das nicht angucken. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, aber ich würde euch jetzt nicht dazu raten. Aber ich finde trotzdem, dass es ja nichts hilft zu sagen, das gucke ich mir nicht an, dann existiert es nicht. Es ist ja trotzdem auch interessant, was immer noch gesendet wird, mit welcher Botschaft und was so ein bisschen so quasi vielleicht das mainstreamige Reality-Publikum dann da konsumiert und sagt, ja, so ist es. Und deswegen kann man da ruhig mal hingucken, finde ich.
Gut, es war eine kurze Folge.
Ja, aber so ist halt auch mal. Es ist keine kurze Folge, es ist eine normal lange Folge. Dann hört's halt auf halber Geschwindigkeit.
Was dieses Format alles mit dir
macht. Ich wollte es gerade sagen, ich bin völlig verroht.
Also sind wir jetzt fertig.
Ja. Nächstes Mal wird es wieder so, dass wir wirklich mit gutem Gewissen angucken und auch uns unterhalten fühlen können. Mhm. Aber auch das ist Reality TV.
So sieht's aus. Und wir sagen bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüssi. Sendepause Fehlanzeige ist ein Podcast von Angin und Chanchon.
Hosts und Produktion Anja Rützel und Jochen Schropp.
Schnitt Anne Kanzler.
Originalcover Miguel Martin.
Artwork für Sendepause Fehlanzeige Intim von Markus Giesin.
Jingle Herwig Zamernick.
Und neue Folgen gibt es jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt.
Und bei Steady.